Okay, Offenbarung 1. Also, habe mich übelst gefreut auf die Offenbarung. So ein Kinder dafür beten, sodass dass Gott halt das echt benutzt, um uns zu formen, um uns vorzubereiten. So, weil dafür ist es ist zur Offenbarung geschrieben. Und so heute kommt ein bisschen Einleitung. So ein, wird ein bisschen theoretisch heute werden. So ein, von daher hoffe ich, dass er nicht einschlaft. So ein, für mich wichtig, das zu erklären. Okay. Vielleicht erstmal. Ich muss halt viel lesen, also nicht öfters auf meinem Fell. Ich hasse Fette. Also, Offenbarung schreibt Johannes, ne? Das ist der Jünger von Jesus. So, und ist der einzige Jünger, der nicht an Märtyrertod gestorben ist. So, wir erinnern uns, wir haben jetzt als letztes Johannes Evangelium gehabt. So, und die letzte Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern war da in dem Evangelium, dass er sagt, hey Petrus, du wirst sterben. So, und zwar auf meine Art, so wie ich gestorben bin, also durch den Glauben umkommen. Und dann dreht sich der Petrus um so und guckt Johannes an, weil er nachlatscht. So, und Jesus sagt halt im Endeffekt so, hey, dieser wird nicht auf die Art sterben. So. Und damals gab es halt das Gerücht, dann Johannes erklärt es noch gleich im Evangelium als letztes und sagt nochmal so, nein, Jesus hat nicht gesagt, dass ich nicht sterben werde, bis Jesus wiederkommt, sondern er hat nur gesagt, ich werde, was interessiert dich, wenn ich will, dass er leben bleibt. Also es gab ein Gerücht unter den Jüngern und dann auch unter den Christen, so dass Jesus wiederkommt in der Zeit, wo Johannes lebt. Und ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, ey, das muss doch echt belastend gewesen sein, oder? Johannes so wird ein bisschen krank, fängt an zu husten, alle drehen sich um und denken so, oh, Jesus kommt gleich wieder so. So, weißt du? So, und das muss ihm echt auf den Zeiger gegangen sein, so, weil er halt das extra so betont. Und nein, Jesus ist nicht wiedergekommen. Johannes ist gestorben an Altersschwäche. War ein richtig alter Sack. So, und jetzt, 2000 Jahre später, sitzt man immer noch da und warten. So. Und Johannes hat ein paar Sachen zur Bibel beigetragen, eines des Johannes Evangeliums. Dann die erste, zweite, dritte Johannes. So, und die Offenbarung von Jesus Christi. So, und das Johannes Evangelium hat er geschrieben, also um der Heilige Geist, um den Glauben zu geben an Jesus Christus. So, und dafür, das ist die Hauptaufgabe vom Johannes-Evangelium, sagt auch Johannes. So, Glaube an Jesus zu bekommen. So, 1. bis 3. Johannes ist uns gegeben, um unseren Glauben in unserer Errettung an Jesus zu stärken. So, und das bedeutet so viel wie, wenn du mal zweifelst an deiner Errettung, wenn du denkst, oh Mann, was habe ich schon wieder getan? Oder wie kalt war mein Herz? So, oder du einfach im Zweifeln bist, so, bin ich wirklich errettet oder bin ich Christ? So dann liest 1. 3. Johannes immer wieder. Und dann wird dir ganz schnell klar, so, oh Mann, Gott liebt uns. Und wir sind fest. Und nichts und niemand kann uns reißen von seiner Liebe. Unsere Errettung in Jesus steht. Und dann gibt Gott Johannes das Herz, diese Offenbarung hier zu schreiben. Und die Offenbarung ist uns Christen gegeben, um uns vorzubereiten auf die Vollendung vom Glauben. Und das ist endlich wieder so mit Gott in Gemeinschaft zu sein, und zwar für immer. Weg vom Fleisch, weg von der Sünde, so ein Satan ist besiegt, so ein, und es wird nur noch, ja, wir werden wieder im Angesicht ganz live mit Gott zusammen sein. Ewig. Und dafür sind wir auch gemacht, für die Gemeinschaft. Und die Offenbarung ist uns gegeben zur Entschleierung von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Also wenn du Jesus wirklich tief kennenlernen willst, oh Mann, dann liest Offenbarung. So in Offenbarung sind, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber super viele verschiedene Namen für Jesus aufgeschrieben, wie Jesus sich selbst bezeichnet. Und in der Offenbarung so ein, ist nur in diesem kleinen 22 Kapitel Buch sind mehr Namen über Jesus als im gesamten Neuen Testament. Hey, wir lernen hier Jesus wirklich tiefer kennen, so, und wie er wirklich ist in seiner Herrlichkeit. Nicht als Mensch, so, nicht als Prophezeiung, als Messias, als Retter, sondern als Gott. So, und es ist atemberaubend. Und ich hoffe echt, dass der Heilige Geist uns das Herz aufmacht. Was vielleicht noch wichtig wäre, Offenbarung wurde 94 bis 96 nach Christus geschrieben. Auf der Insel Patmos, da kommen wir noch zu. So, und das Römische Reich hatte die Macht. So, und das wurde am Ende der Regierungszeit von Kaiser Domitian geschrieben. So, das war eine ziemlich krasse Zeit für Christen. So, weil die Christen wurden damals extrem verfolgt. Hunderte sind jeden Tag umgebracht worden, weil sie Jesus Christus verkündigen. So, weil er der Weg ist zu Gott. So, es ging sogar so weit, so, dass die Christen eingesammelt wurden, so in Arenas gebracht wurden, oder in die Arena. So, und da wurden sie voll von Römern und Juden, was weiß ich, so wurden sie einen Löwen zum Fraß dort vorgeworfen. Ausgehungerte Löwen oder Krokodile, so, ne? So, oder Strauße, so, die können echt brutal sein. So, weißt du, und das war ihr Fernsehen, ihre Unterhaltung ganz live. Die Christen wurden reingeschubst in die Arena und man hat gejubelt und zugeguckt, wie die Löwen oder andere Tiere sie zerfleischen. Oder sie wurden als lebendige Fackeln genommen im Palast des Königs, des Kaisers. Das heißt, die wurden einbalsamiert mit irgendeiner brennenden Flüssigkeit, so, wurden in der Nacht angezündet und dann sind sie durch den Garten gerannt, dass der Kaiser oder angebunden, besser gesagt angebunden an den Stock und angezündet, lebendig, damit der Kaiser Licht hat in seinem Garten nachts. So, hey, und das ist brutal und grausam und pervers. Aber bevor wir richten, so, Paulus hat gesagt, ich bin zu allem fähig, es gibt nichts, wozu ich nicht fähig bin. Ich bin Mensch. Und die Gesinnung, die soll in uns sein. Und jeder, der was anderes glaubt, ist geblendet. Hey, und ich bin fähig dazu, dieser Kaiser zu sein, der einen Christen anzündet und damit er Licht hat. So, und ich kann es mir nicht vorstellen, so, aber ich glaube der Bibel. Hey, und die Menschen damals, die es geliebt haben, zuzugucken, wie Menschen vernichtet werden, grausam, so, weil sie keinen Wert hatten, so, hey, das haben wir oft in der Geschichte gesehen, das war nicht nur damals so. So, und jede Kultur, hatten wir gestern das Gespräch, jede Kultur hat es durch. Ne? Nicht nur Deutschland mit Hitler und den Hass auf die Juden, dass das ganze Volk verblendet ist und einen Hass hat, wo gar nicht weiß, woher es kommt, sondern jede Kultur. England, die erobert haben, so ein Amerika, die erobert haben, so ein, die Sklaverei damals, so ein, auch heute noch Prostitution, so ein, oder Menschenhandel, so ein, jede Kultur hat es. Oder religiöse Führer, muslimische Länder, die Menschen vernichten, die nicht muslimisch sind, oder sagen, nee, das ist nicht meins. So ein, hey, der Mensch ist grausam, der Mensch ist böse. Und Johannes hat in der Zeit gelebt, so, wo es um Christen ging, diese Grausamkeit. Und wir dürfen nie vergessen, es ist ein geistlicher Krieg, so, der herrscht jeden Tag um uns rum. So, und wenn so ein Hass ist auf uns Christen, so wie in manchen Ländern, wo wir heute umgebracht werden, weil wir glauben, so oder so gefoltert werden, vielleicht nicht mit Löwen und angezündet, aber so bestialisch halt niedergemetzelt, so, wo wir zugucken müssen, wie unsere Säuglinge umgebracht werden, nur weil wir an Jesus glauben, wo unsere Frauen vergewaltigt werden vor unseren Augen, so, damit wir Jesus ablegen und sagen, nee, wir glauben nicht mehr. So, hey, das passiert jetzt gerade. So, hey, das ist normal, das ist geistlicher Kampf. Und Johannes damals wurde gefangen genommen. Und damals gab es für Christen keine Verurteilung, sondern die wurden gleich bestraft. So, weißt du, er wurde gefangen genommen, weil er das Evangelium gepredigt hat. So, und in der Zeit, wo er das hier schreibt, sind alle Apostel tot. Er ist der einzigste Überlebende von den Jüngern von Jesus. Das ist auch ein alter Sack, hey, 95 nach Jesus, weißt du? So, also Johannes wird gefangen genommen, und es steht nicht in der Bibel, was mit ihm passiert, aber es gibt fünf verschiedene historische Bücher, die überlebt haben, so von Regierungen damals, ne, von der römischen Regierung, von Geschichtsschreibern, die damals gelebt haben und so weiter, so, wo wir genau wissen, was mit Johannes passiert ist. Und wir haben auch die Kirchengeschichte, die Gemeinden, die das erzählt haben. So, und zwar gab es noch eine Methode, Menschen zu bestrafen. So, und zwar haben sie einen Topf in der Mitte von dieser Arena oder Kolosseum gestellt. So ein riesiger Topf, so voll mit Öl. Ein Feuer drunter, und dann haben sie gewartet, bis es gesiedet hat. So, es ist krass, wie heiß Öl wird, wenn es siedet. Wir haben letztes Weihnachten so Barbecue gemacht, also hier so Fondue mit Öl. Und ich habe gewartet, bis es gesiedet hat. Das war ein Fehler. Es muss gar nicht sieden, damit Fleisch ganz schnell. Es hat gesiedet, und das Blatte, das drumherum war, von meinem Topf, ist geschmolzen. So ein, ist super heiß. So ein, es sind, was cool war, ich hatte ein Stück Fleisch an meiner Gabel, und hab's reingehalten, und eine Sekunde später war es durch. Durch. Und die haben gewartet, bis das Öl gesiedet ist, und haben Johannes dann abgelassen, reingelassen. So ein, und die Menschen drumherum haben gejubelt und applaudiert und geguckt, so wie das Fleisch da von sich löst im Knochen. So ein, oder wie schön kross wird. So ein, aber in den historischen Büchern steht geschrieben, so ein, dass Johannes nicht starb. Johannes hat ein Vollbad genommen. So ein, Johannes wurde in dieses Öl geschmissen. So ein, er stand auf in diesem silbernen Öl und erhebte die Hände. Kannst du dir das vorstellen? Johannes steht in diesem Topf mit siedendem Öl und hebt die Hände. Und das Wort von Nichtgläubigen aufgeschrieben. Also die Christen gehasst haben damals. Ne? Aus dem Tatsachenbericht. So ein, hebt die Hände, und die Jubel, die Matte, die da jubelt hat und geschrien hat und sehen wollte, wie er da gestürzt, so ein, verstummt auf einmal komplett. Und es war eine absolute Ruhe in diesem Raum, dass du die Vogelzwitschern hörtest. Und Johannes soll da gestanden haben, so die Hände gehoben zu Gott, so und angefangen hat, Lobpreislieder zu singen. So wie David in dieser Feuergrube, ne? Daniel. So. Er fängt an, Gott zu preisen. Und das Krasse ist, es ist so ruhig, dass jeder hört, was er singt. Und der Kaiser wird sauer und wütend, wird sauer und wütend und ruft nur aus, so, hey, weg mit ihm. Und damals für politische Gefangene, zu der Zeit gab es eine bestimmte Insel, die hieß Patmos. War eine kleine Insel, das war eine Vulkaninsel im Mittelmeer. Gibt es heute noch, ist so ein Urlaubsziel, auch so ein Reiseziel für viele Pilgerreisende. So. Und die konnten Johannes nicht umbringen, also haben sie ihn verbannt. Und oft ist es so, dass wir bestraft werden für unseren Glauben oder leiden müssen. Weißt du, und wir in so eine Art Verbannung geschickt werden. So, ob das ist, weil du auf Arbeit bist und sagst, ich werde nicht schwarz arbeiten. So, und du deswegen deinen Job verlierst. So, oder aus welchen Gründen auch immer. So, wenn wir für unseren Glauben einstehen, dann müssen wir büßen. Ziemlich oft sogar. Hey, aber das ist die gesegnetste Zeit überhaupt. Hey, Johannes ist da, ist raus aus allem, kann nicht mehr verkündigen. Und was bekommt er? Er bekommt eine Offenbarung, er bekommt Visionen und Träume. Ich soll jetzt aufschreiben, hey, und 2000 Jahre später haben wir es immer noch. So. Hey, Gott will diese Zeiten benutzen. Und Offenbarung bedeutet im Griechischen, steht da nicht Offenbarung, ist klar, ist ein deutsches Wort, da steht Apokalypsis. Und Apokalypsis bedeutet so viel im Deutschen wie Enthüllung, Aufdeckung oder Entdeckung. Also, es bedeutet, dass die geistlichen Wahrheit über die Zukunft so für uns heute nicht mehr verborgen sind, versteckt, sondern aufgedeckt sind, so dass wir sie verstehen können. Beziehungsweise die ersten drei Wörter. Offenbarung Jesu Christi. Also bedeutet so viel wie im Griechischen so die Entschleierung von Jesus Christus. So die, das Offenbaren, die Entschleierung von der Herrlichkeit von Jesus. So, und das ist auch der Sinn des Buches. Ja, viele Christen haben Angst, so eine Offenbarung zu lesen oder daraus zu lernen. So, viele sagen, es ist unmöglich, dass wir die Offenbarung verstehen können. So, das ist Schmarrn. Weil schon der Name von dem Buch sagt uns, dass es entschleiert ist. So, Jesus hat gesagt, so, wir sollen uns vorbereiten, wir sollen studieren, wir sollen uns genau die Zeit, in der wir uns bewegen und die Prophetie der Bibel, wir sollen es genau vergleichen, damit wir eine Braut sind, die da steht, so, wenn es soweit ist. So. Und Satan hasst die Offenbarung. Und Satan hasst Mose. Weil Mose ist das Buch des Beginns, das Buch vom Anfang, so Offenbarung das Buch des Endes. Da endet alles und danach kommt nichts mehr. So. Mose steht drin Satans Fall, so in der Offenbarung Satans Verurteilung. Also ich finde es lustig, dass, und ich denke auch so, das ist der Grund auch, warum besonders Offenbarung und Mose so angefochten sind. So, das sind die zwei angefochtesten Bücher seit Entstehung. So von allen Kulturen, von allen Religionen, einfach nur weil sie voll sind von Offenbarung, von Prophezeiung. Ja, und weil es demütigend ist für Satan. Ja, und viele denken sich, komischerweise viele Heiden, so Satan und auch komischerweise viele Christen, so, dass Satan so der König sein wird, das Oberhaupt in der Hölle. So, das ist aber absolute Schmarrn. So, Satan kommt in die Hölle wie alle, die als Verurteilte, so, die nicht glauben. Er sitzt auch in der Dunkelheit separat für sich alleine und muss die Qualen erleiden. So, er ist ein Gefangener und nicht ein Chef. So, Jesus, die Bibel sagt uns, dass Gott König ist, auch in der Hölle. Er ist der Richter, er ist der, der verurteilt, er ist der, der bestimmt, was da passiert. So, Gott ist der Oberhaupt über Himmel und über Erde und über die Hölle. Gott ist Gott. Und wenn du in verschiedene Religionen guckst, zum Beispiel Zeugen Jehovas oder Mormonen, dann sagen sie oft so, dass die Bibel nicht wahr ist, so, oder im muslimischen Glauben, so, oder auch in christlichen Kreisen, so, mittlerweile, so, dass die Bibel nicht komplett wahr ist, so, weil es wurde verändert von der Kirche und manipuliert und was weiß ich. Das war absoluter Schwachsinn. Irgendwann hat mich das echt interessiert und ich habe gesagt, ich will nicht glauben, was ich höre, ich will auch nachforschen. Es gibt Bibelmuseen, es gibt Bibelforscher, es gibt eine Wissenschaft, die sich einzig und allein darauf konzentriert, die Originalhandschriften zu erforschen und auseinanderzulegen. Wir haben aus jedem Buch Zehntausende von Originalteilen oder kompletten Handschriften, die noch da sind. So. Und von der Offenbarung ist was ganz Besonderes, weil von der Offenbarung gibt es noch 95 original handgeschriebene griechische Manuskripte. 2000 Jahre alt. Durch Feuer, durch Regen, durch durch menschliche Regierungsformen und so weiter schon erhalten. 25 sind davon absolut komplett erhalten. So, und unterscheiden sich in keinster Weise. So ein absoluter Hammer. So, das, weißt du, Gott sorgt dafür, dass sein Wort bestehen bleibt. So, okay, das war's jetzt erstmal zu Blabla, Theorie. So ein bisschen drüber, aber ich fand es wichtig, einfach mal zu hören. So, wenn wir durch Offenbarung jetzt gehen, dann werden wir, weil es, glaube ich, das mit Daniel so das prophetischste Buch ist, der Bibel, so, also sich um die Zukunft über Sachen, die damals als geschrieben worden noch nicht passiert sind, handelt. So, wir werden uns in den nächsten Wochen jetzt so viele Sachen angucken, die prophezeit wurden, so, die passiert sind, die gerade passieren und Dinge, die noch passieren werden. Und das ist der Hammer, so, wenn du das studierst, dass du merkst, wir leben in einer total aufregenden Zeit. Weil heute, 2011, so, ist eigentlich alles schon eingetreten, was prophezeit wurde, was passieren muss, bevor Jesus kommt. Das war vor ein paar Jahren noch nicht da. Da mussten noch ein paar Sachen geschehen. Es ist super spannend, gerade Nachrichten zu sehen. So. Es ist super spannend, gerade so zu gucken, wie geht Israel, wie denkt die Welt über Israel. So, wie baut sich das auf jetzt mit Russland, mit Og, ne, und mit Magog so in Beziehung auf Israel. Es ist super spannend. So, und alles, was prophezeit wurde, was passieren muss, damit Jesus wiederkommen kann, so, ist eingetroffen. Man, das ist Wahnsinn. So, Jesus kann jederzeit jetzt kommen. Da ist nichts mehr, was, worauf wir noch warten müssen, was erfüllt werden muss. Und das ist cool. Und mich freut das. So, ja, und ich will, dass wir das Herz haben, wenn wir in Offenbarung gehen, so dass wir sehen, dass Gott hält, was er verspricht. So. Und es gibt vier verschiedene Blickwinkel, wie in Offenbarung so ausgelegt wird, das Buch an sich. Und wir werden nicht die Zeit haben und auch nicht nehmen, weil es sinnlos wäre, dass ich jedes Mal alle vier Blickwinkel da betrachte und sage, weil ich glaube nicht an diese Extreme, weißt du? Wir Christen machen das oft so, eine Gemeinde guckt ganz stark auf Gehorsam, die andere ganz stark auf Liebe und Gnade, andere ganz stark auf Preisen, andere ganz stark auf Gottes Wort, andere ganz stark auf Gesetze. So, ne? Aber diese Extreme, so, die machen uns schwach, weil die rauben uns, die nehmen uns dieses Komplettbild. So, deswegen gibt es auch vier Evangelien, nicht nur eins. Vier verschiedene Blickwinkel, wie man auf Jesus guckt und ihn kennenlernt. Und alle sind wahr. So, und es gibt nur, damit du es wisst, so diesen, ich freue mich schon, wenn das weg ist, so, aber diesen präteristische Ansicht, diese präteristische Ansatz, so die Offenbarung zu interpretieren. Und das bedeutet, alles, was dort geschrieben ist, ist nur für die Christen, die damals zu der Zeit, wo es geschrieben wurde, und nicht mehr für uns. Dann der historische Ansatz. So, und der historische Ansatz, das bedeutet so viel wie ein Panorama der Kirchengeschichte. So ein von apostolischer, vom apostolischen Aufstieg der römisch-katholischen Kirche bis zur französischen Revolution. Und alles ist erfüllt und alles ist schon da. Ne? Dann gibt es der idealistische Ansatz, das wäre, sagt nichts anderes als, es ist eine zeitlose Beschreibung, die Offenbarung. Also das geht da nicht um eine bestimmte Zeit von der Weltgeschichte, sondern das ist einfach da. Und es ist eine Sammlung von Geschichten, die geistliche Wahrheiten vermitteln. Also das heißt, es ist nicht mehr als lesen und rausziehen, was will mir Gott gerade sagen dadurch. Und dann gibt es den futuristischen Ansatz. Und der sagt nichts anderes als, die Offenbarung ist nichts anderes als das, was in der Zukunft liegt. Es sind tatsächliche Personen, es sind tatsächliche Ereignisse, die da prophezeit werden. Die zukünftig auf der Bühne der Weltgeschichte stattfinden. Und ich persönlich, ich glaube, habe, glaube ich, alle vier Ansätze. So, weil ich glaube, dass es für die Christen damals war. Ich glaube, dass es einen historischen Ansatz hat. So, ich glaube, dass es einen idealistischen Ansatz hat. So, und dass es auch für die Zukunft ist. So, dass es echte Personen dort sind und echte Ereignisse, die stattfinden werden. Und wir werden das noch sehen. So, und das ist ein, dass aus der Weltgeschichte in der Trübsal die Welt eine Politik haben wird und eine Religion und einen Führer, der Antichrist, der das Kommen vorbereitet und sich selbst zu Gott machen wird. So, ja. Lest mal Vers 1 mal weiter. Also die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seine Engel seinen Knecht Johannes gesandt. Also Gott hat die Prophetie gegeben, um seinen Knechten uns vorzubereiten. So, was passiert? Und was ich beim Rausforschen mitbekommen habe, so, was ich echt noch nicht wusste, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass in allen großen, nennenswerten Religionen, so, die so eine Art Bibel haben, ne, so ihre heilige Schrift, so, dass in diesen Religionen es ganz selten Prophetien gibt. So, dass die Bibel das einzigste in Religion, das einzigste heilige Buch ist, so das über Gott geht, so das jetzt wirklich Gewicht hat, so dass sich zu einem Drittel so mit Prophetie beschäftigt. Mit Sachen, die noch nicht passiert sind. Hey, nur Gott ist in der Ewigkeit. Der Mensch kann noch so tolle Bücher schreiben, die noch so viele Menschen verführen. Satan kann noch so viele Bücher schreiben, die die Menschen irgendwie verführen. So ein, hey, aber nur Gott kann in die nur Gott so lebt zeitlos. So, nur Gott kann uns offenbaren, was passiert. So, es ist nur er, der die Macht dazu hat. So, und Gott entscheidet selbst, wie viele uns von der Zukunft sehen lässt und wie viele nicht. In meinem privaten Leben hat Gott mir viele Prophezeien gegeben über mich und über andere. Und alle sind eingetroffen. Und so war das damals auch. So in der Zeit der Propheten. So ein damals, Gottes Wort sagt so, töte die Propheten, die falsche Propheten sind. Das heißt, töte jeden so, von Israel, ne, von Juden, töte jeden, der aufkommt, ich bin, Gott hat gesagt, aber es trifft nicht ein. Sofort umbringen. Dann kannst du vorstellen, dass es ein rarer Beruf war, also es gab echt wenig Propheten. Aber wenn es Propheten gab, dann waren die machtvoll. Und dann haben wir die Schriften bis heute noch. So, ein Drittel der Bibel ist Prophetie. Und fast alles ist erfüllt. Das ist der Hammer. Und wir werden nicht Zeit haben, alles uns anzugucken, aber ich hoffe, ihr habt Geduld. Ich will mir drei Sachen, will ich heute einfach mal nur kurz erzählen, weil ich finde es super spannend. Und die Prophetie hat Gott uns nicht gegeben, damit wir im Glauben gestärkt werden oder die das nachforschen und sehen, die Prophetie ist erfüllt. So ein das soll uns nicht bestärken im Glauben, sondern es bestätigt einfach nur, was wir glauben. Ja, und mehr soll es auch nicht sein. Also wenn du dich mit Prophetie beschäftigst, so hey, beschäftige ich damit nicht, um dir selbst zu beweisen, so, dass Gott Gott ist. Sondern hey, lass es eine Bestätigung sein, so für andere. Okay. Und schlag mal 2. Petrus 1, Vers 19 auf. Lass den Finger in Offenbarung. Beziehungsweise wer zu langsam ist, nicht aufschlagen, so dann lieber zuhören, was ich vorlese. Ist ja jetzt nicht schlimm. Also 2. Petrus 1, Vers 19. Wir sollen keine Angst haben vor einem prophetisches Wort. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals, nicht einmal, wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Habt keine Angst vor den Prophetien und habt keine Angst, wenn Gott euch eine gibt, die auszusprechen, oder habt keine Angst, daran zu glauben, so was in der Offenbarung steht, sondern betrachtet es als ein Segen und als ein Licht. Wir müssen leben, zeitlich gesehen, in der Dunkelheit. Wir können nicht weiter gucken als die Sekunde, in der wir uns gerade befinden. Wenn Gott eine Offenbarung macht und uns ein paar Sekunden oder ein paar Jahre weiter gucken lässt, dann ist es, als ob er ein Licht im Nebenraum anmacht. Wir können es doch nicht sehen, wir müssen warten, bis wir an der Tür sind, bis die Tür aufgeht, bis wir in dem Raum sind, wo das Licht an ist. Wir können wissen, obwohl wir hier sind, das Licht ist an. Und wenn es eintrifft, dann stehen wir im Licht. Wenn wir durch Offenbarung gehen, hoffe ich echt, dass wir ein Herz haben, das offen ist so für die Realität von Gott. Offen ist für das, was da steht. Und Jesaja 46. Vers 9 und 10. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich werde es auch vollbringen. Hört mir zu, die ihr ein so stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Gott sagt, und es passiert. Und wenn die Bibel wirklich aus menschlicher Sicht her geschrieben ist, dann müsste wenigstens eine einzige Prophezeiung, die da drin steht, falsch sein. Weil du kannst nicht hundertprozentig so richtig liegen, wenn du über die Zukunft redest. Ist unmöglich. Alles ist exakt auf diese Zeit, auf diese Art eingetroffen, wie Gott es verheißen hat. Ist der absolute Wahnsinn. Gott beweist sich als Gott, dadurch, dass er Verheißungen gibt. Es gab eine Zeit, da gab es noch keine Juden, da gab es noch keine Christen, da gab es noch kein auserwähltes Volk. Und da war ein Typ. Und der hat an Gott geglaubt, aber der hat Gott nicht gekannt. Da gab es noch keinen Mose, noch keine Gesetze, da gab es nur dich und dein Leben. Und Gott fängt an mit dem Mann und offenbart sich ihm und kommt hin und redet mit ihm. Das ist Abraham, der Vater des Glaubens, der aus dem Allesame ist. Und Gott kommt zu Abraham und Abraham kennt Gott nicht. Abraham war damals ein ziemlich reicher Typ, hatte ein riesen Land, hatte ein eigenes Unternehmen, eine riesen Zucht von Schafen und Ziegen und so weiter. Der hatte eine Villa und einen Mercedes und noch einen Porsche und noch irgendwas anderes Cooles da. Hatte eine Frau, Kinder, Knechte, der hatte alles. Der hatte in einem Land gewohnt, wo es grün war und voll mit Früchten und mit Wasser. Und Gott kommt zu diesem Typen, zu Abraham, und sagt, hey, ich habe was mit dir vor. Verlass alles, was du besitzt, verlass dein Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hey, nicht nur verlasse alles und geh in ein anderes Land, sondern er wusste noch nicht mal, wohin er gehen sollte. Und so war es bei dort und mir auch. Wir hatten absolut keinen Plan. Gott ist zu uns gekommen, hat gesagt, jetzt ist es soweit, macht euch auf, ihr sollt Gemeinde gründen. kündigt eure Wohnung, macht euch los, macht euch bereit. Wir hatten absolut keinen Plan in 3 Monaten wo. Das kam jetzt in den letzten 3 oder 4 Wochen dann raus. Schon. Weißt du? Und Abraham, das Krasse ist, der hat noch nicht mal gewusst, wer Gott ist und dass er treu ist und so weiter. Abraham verlässt alles und geht einfach los. Und Gott gibt ihm die erste Prophezeiung und sagt, Abraham, ich werde aus deinem Same werde ich Menschen machen an der Zahl wie Sterne im Himmel, wie das Sand am Meer, unzählig. Ich werde ein neues Volk aus dem machen, mein Volk, ein erwähltes Volk, und ich werde euch ein erwähltes Land geben. So, das werdet ihr besitzen bis ans Ende. Und nicht nur das, Gott ist spezifischer geworden und hat gesagt, so dein Land wird sein vom Nil bis zum Euphrat. So, das soll alles dir gehören oder deinem Nachkommen. Und das war hunderte Jahre, bevor Josua das Land eingenommen hat. So hunderte Jahre davor, bevor Israels Sklaven waren in Ägypten und durch Mose befreit wurden. So, Gott hat es verheißen. Die haben genau das Land bekommen. So, die haben, es ist eine riesen Nation daraus entstanden. So, die ganzen anderen arabischen Länder ringsherum sind alle von Abraham. So, weißt du, und sein Volk ist immer noch da und ist genau immer noch heute wieder nach der Neugründung an dem gleichen Ort, wo Gott gesagt hat, das ist euer Land bis in Ewigkeit. Ist menschlich gesehen unmöglich. Und im 5. Mose 28, Vers 63, da steht, und wie der Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Das war 3500 Jahre vorher, bevor es dann eingetroffen ist. Hey, Israel ist eine Nation jetzt, ist ein Volk, ist auserwählt, ist separat von ihrem Lebensstil und ihrem Glauben, von allen restlichen Völkern und so. Und Gott hat ihm verheißen, hey, solange ihr bei mir bleibt, werdet ihr im Land wohnen und gesegnet sein. Aber wenn ihr euch von mir entfernt, dann werde ich Könige und über euch bringen, die euch rausreißen und euch das Land nehmen und euch verstreuen in der ganzen Welt. Und ihr werdet deren Sklaven sein. Hey, Israel hat ein Herz, so wie wir, und ist immer wieder vor Gott geflüchtet oder hat gesündigt, ne? Oder irgendwelche anderen Götzen angebetet. Und Gott hat es verheißen, ihr werdet mich verlassen und ich werde euch verspringen. 3500 Jahre vorher. Und zwar ist es die Zeit, von der er redet, 70 nach Christus, zu Titus Zeit, ziemlich mächtiger Typ. Und die Israel war von 70 nach Christus als Juden, die Juden selber, versprengt bis 1948, bis Israel wieder eine Nation wurde. Weltweit versprengt, überall hin. Das ist eine echt lange Zeit. Und es gab schon mal eine kleine Versprengung vorher. Und zwar steht das in Jeremia 25. Schlaft ihr schon ein? Nein. Super. Ja, es wird ein bisschen trocken, aber ich finde es halt cool, einfach mal zu gucken, hey, das ist gesagt. Und zwar in Jeremia 25, Vers 12. Da steht, na, fangen wir mal an, Vers 10. Und ich will unter ihnen aufhören lassen, das Jubel im Freudenschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Also es wird euch dunkel und trostlos und traurig. Und dieses ganze Land soll zum Trümmerhaufen werden. Es wurde auch zerstört von Babel, von Babylon, zur Wüste werden. Und es ist gesorgt worden, weil die haben alle Bäume abgehackt und haben alles, was wertvoll war, rausgenommen und haben das Vieh weggenommen, haben alles, was Häuser waren, zerstört. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an den König von Babel und an mein Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer. Und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und ich will über jenes Land all meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe. Alles, was in diesem Buch beschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker geweissagt hat. Denn auch sie werden in die Knechtschaft großer Völker und mächtiger Könige geraten. Und ich will ihnen entsprechend ihrer Taten und entsprechend den Werken ihrer Hände vergelten. Gott ist manchmal wirklich ganz klar und spezifisch. Während hier sagte, ja, der König von Babel wird euch versprengen. So, das war zu Jeremias Zeit. Aber nur 70 Jahre und dann werde ich euch wieder zurückbringen. Genau 70 Jahre. Wir wissen durch Daniel und so weiter und durch die Geschichte, es waren 70 Jahre rum. Und was ist passiert? Israel durfte wieder zurück. Und wurde wieder eingepflanzt in seinem Land. Und das ist krass, weil seit Entstehung, wenn du Bibel liest und die Geschichte kennst, seit Entstehung von Israel haben die Nationen rundherum einen Hass. Es gab nicht wirklich viele friedliche Zeiten. Zu Davids Zeit, als er König war, war Frieden. Zu Salomos Zeit. Aber ansonsten war meistens immer Krieg oder es war unter irgendeiner Herrschaft von einer anderen Nation, von einem anderen Königreich, so wie Rom oder Babylon. Und dieser Hass muss irgendwo herkommen. Ich meine, das ist so ein winziges Volk, ne? Die sich eigentlich nur um sich selbst drehen und eigentlich überhaupt nicht so ausgelegt sind, sich nach außen zu strecken. Die kümmern sich gar nicht um die Heidenvölker, um alle Völker ringsherum weltweit. Noch nie. Selbst die Pharisäer haben gesagt, hey, die Heiden meidet. Geht auf der anderen Straßenseite, wenn ihr einen Heiden seht, weil dann verunreinigt ihr euch. So ein winziges Volk, das sich nur um sich dreht und ihren Gott, aber alle nehmen Anstoß an diesem Volk. Ja, das ist mit menschlicher Logik nicht zu verstehen. Das ist einfach eine geistliche Sache. Weil Gott so gemacht hat. Gott hat gesagt, so wird es sein und so soll es passieren. Weil ihr seid stur und ich möchte euch zu mir bringen und euch halten. Deswegen braucht ihr schwere Zeiten. Damit ihr euch wieder ausstreckt nach mir, damit wir wieder zusammen sein können. Weil mit euch habe ich was vor. Das sind diese Hass von Israel, das wird in Jeremia 29 vorher gesagt. Ich lese mal Jeremia 29, Vers 18. Und ich will sie mit dem Schwert, mit Hungersnot, mit Pest verfolgen. Und ich will sie zum Schrecken für alle Königreiche der Erde machen, zum Fluch und zum Entsetzen, zum Spott und zum Hohn unter allen Völkern, wohin ich sie vertrieben habe. Dafür, dass sie nicht auf meine Worte gehört haben, spricht der Herr. Da ich doch meinen Knechte, die Propheten, zu ihnen gesandt habe, indem ich mich früher aufmachte und sie immer wieder sandte. Ihr aber, ihr habt nicht gehört, spricht der Herr. So hört nun das Wort des Herrn. Warum ist Gott denn so dran an Israel? Ich meine, er kümmert sich um keine andere Nation. Die scheinen ihm total wurscht zu sein, was die machen, wie doll die in Sünde leben und was die glauben und tun und lassen. Vor Jesus. Und auch jetzt noch zum Teil. Aber auch bei Israel, da kümmert er sich wie ein Vater. Sondern sagt, hey, wenn du Mist baust, dann muss ich dich bestrafen, damit du es nicht wieder tust. Du bist noch nicht alt genug, nachts rauszugehen. Er hat ein separates Volk sich erwählt, das von Anfang der Zeit, also von Anfang bis zum Ende, bis Jesus kommt, ein Beweis dafür ist, dass er da ist und die Menschen liebt und mit ihnen Gemeinschaft haben will. Und deswegen war es Gott so wichtig, dass Israel bleibt bis in alle Zeit. Hey, nichts und niemand wird schaffen, Israel zu zerstören. Zechariah 12, 16, 6 bis 8. Und wenn du mal Nachrichten guckst, dann wirst du sehen, dass jetzt besonders weltweit der Hass in Israel und die Ausrottung so stattfindet. Das ist echt krass. So jede große, machtvolle Nation, die echt was zu sagen hat in der Weltpolitik und militärisch gesehen, ist Israel gerade ein Anstoß. So, außer Deutschland, die können noch nicht wirklich anders, weil ja immer noch die Belastung vom Zweiten Weltkrieg da ist und so. So, das wird sich aber auch drängen, bei alle. So. Ich glaube, wir sind das einzige Volk weltweit, das Israel unterstützt. Die USA teilweise, aber auch nur um Öl zu kriegen. Aber das ist was anderes. So. Zacharja 12, 6 bis 8. Viele tausend Jahre vor unserer Zeit jetzt. Und er rief mich und er redete zu mir und sagte, siehe, die nach dem Land des... Nee. 12. 6 bis 8. An jedem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einen Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsherum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Das ist 1948 passiert. Der alte Platz ist wieder bewohnt. Jerusalem, da wohnen die Juden. Und es steht da, was steht da? So am alten, an der alten Stelle, so da wo der Tempel stand, Jerusalem, da leben die Juden heute. Vers 7. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses Davids und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erheben. An jedem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, so dass an jedem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Und in der Offenbarung ist das nochmal beschrieben, da kommen wir auch später noch hin. Es wird so einen Riesenkampf geben gegen Jerusalem, so gegen die Juden. Und sie werden anrücken in Tal, war das Kidron? Ich weiß gar nicht mehr. So, kommt dann zum. Und die haben militärisch gesehen, von der Macht her, von der Stärke, hat das kleine Völkchen überhaupt keine Chance zu überleben. Aber Gott wird ein Wunder machen und tja, sie beschirmen. Gott hat gesagt, ich mache Israel unbesiegbar, weil ich sie halten will. Und ich verstehe nicht, zum Beispiel die katholische Kirche sagt Israel, Gott hat keinen Plan mehr mit ihnen, so sie sind falsch, sie müssen zerstört werden. Ne? Wir Christen sind jetzt die Juden. Die Bibel sagt, Gott wird mit diesem Volk, hat er was vor und das wird bestehen bis zum Ende. Hey, und so ist es. Egal was du hörst, egal was in den Nachrichten dann kommen wird, was für Gerüchte halt, du wirst schon das Ende als Christ. Egal, wenn da Millionen von Leuten kommen, Atomwaffen, das werden wir auch noch in Offenbarung sehen, steht auch was drin von und Flugzeuge steht was drin und mit Kampfjets kommen oder mit Panzern steht auch drin. Die werden anrücken mit aller Macht, die sie haben, die Völker, und mit aller Wut und Zorn, die Satan ihnen nur geben kann, um gegen Gottes Volk und Verheißung zu kämpfen. Aber Gott beschirmt sie bis zum Ende. Und sie werden sich alle bekehren, die Augen werden geöffnet sein und sie werden erkennen, wir haben unseren Messias umgebracht, sondern werden sich bekehren zu Jesus und ihn preisen und mit ihm in der Ewigkeit sein. Das ist Gottes Plan für Israel. Ist doch der Hammer, oder? Und als letztes noch Jesaja 27, Vers 6. Israel zurückgegangen ist 1948 in ihr Land, in ihr altes Land, das war schon ein Riesenwunder an sich überhaupt. Weil du musst dir überlegen, die waren hunderte von Jahren versprengt, weltweit, kein eigenständiges Volk mehr. Ländern mit anderen Sitten, in Ländern mit anderen Göttern, in Ländern mit anderen Religionen. Aber über diese Jahrhunderte sind sie Juden geblieben. Mit ihrem Gott, mit ihren Regeln, mit ihrem Denken, mit ihrem Wort. Das ist noch nie passiert. Hey, guck dir Deutschland an, die Türken, die reinkommen. Dann siehst du, ich habe schon ein paar Bekanntschaften gemacht, so mit muslimischen Familien, türkischen Familien. Die Eltern feiern immer noch ihr Ramadan und sowas. Aber guck dir mal die Jugend an. Die erste und die zweite Generation, die in Deutschland aufgewachsen ist und geboren wurde, die werden immer mehr, legen sie ihre Religion ab, und das ist ein Riesenproblem für die Türken heute, und nehmen die westliche Kultur an. Ja, du kannst in die Geschichte gehen, wohin du willst, ob nach Japan, nach China, nach Amerika oder sonst wohin, eine Kultur hält sich nicht von sich aus, sondern passt sich an ihrem Umfeld an. Naturwissenschaft sagt Modifikation. Wenn der Topf zu klein ist, kannst du nicht groß wachsen. Ne? Hey, der Mensch ist so, dass er sich anpasst. Und keine Kultur hat es geschafft, außerhalb von ihrem Land und ihrer kleinen Mauer zu bestehen. Israel dagegen, die Juden, hunderte Jahre versprengt, immer gehasst, immer verachtet, immer ausgelacht, in Religionen, die sie sogar hassen, aber sie sind immer sich treu geblieben um Gott. Das ist schon mal ein Riesenwunder. 1948, und das ist das zweite Riesenwunder, es gab noch nie eine Nation, die alles verloren hat, ihren ganzen Namen, ihre ganze Kultur, eine Nation, die komplett ausgelöscht wurde vom Erdboden, ohne Wohnung, ne? Nur noch den Namen an sich, ja, ich bin Jude, aber mehr auch nicht, ohne geistlichen Führer oder sonst was, die wieder zurückgekommen sind an ihrem alten Platz und weitergemacht haben. Gab es noch nicht, wird es auch nicht mehr geben. Hey, das ist das Geistliche, was da passiert ist. Das ist ein Wunder. 1948, Zweiter Weltkrieg ist vorbei. Alles ist eingetroffen, was Gott gesagt hat. Ich werde euch versprengen und ihr werdet gequält werden und so weiter. Bibel habe ich jetzt rausgezogen, aber werde ich jetzt nicht noch erzählen. Redet auch von Konzentrationslagern und von all dem. Es sind 1948, das Wunder passiert. Der Feigenbaum fängt wieder an zu blühen. Der eigentlich tot war, ist wieder da und fängt an, wieder Früchte zu tragen und neu zu wachsen. Israel ist wieder da als Nation an ihrem alten Platz. Ist wieder ein Volk, hat wieder ein Zuhause, und sie sammeln sich von weltweit her. Und dieses Land war einfach nur verwüstet. Es war eine einzige Wüste, da wo sie hingeschickt wurden, den Platz, den sie bekommen haben. Es war eine Wüste, alle Bäume wurden abgesägt, da waren nur Stumpfe, es gab keine Früchte, es gab keine Häuser, kein Vieh, kein gar nichts. Es war eine Wüste. Aber Gott hat verheißen in Jesaja 26, Vers 6, nee, 27, Vers 6, in zukünftigen Zeiten, da wird Jakob Wurzel schlagen. Israel wird blühen und grünen, und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Als sie damals da ankamen, das hätte nie passiert. Wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, aber heute, und das ist super spannend, Israel ist an zweiter oder dritter Stelle weltweit. Ich weiß nicht, damals war es zweite Stelle, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, war vor 6 Jahren oder so. Aber heute an zweiter oder dritter Stelle im Export von Obst und Gemüse und Blumen, weltweit. Die haben das fruchtbarste Land, so dass man sich vorstellen kann. In Sachen Obst. Ich war schon da, ich habe diese Plantagen gesehen, ich habe diese Meere von Blumen gesehen dort. Es ist der Hammer, es ist atemberaubend. Die produzieren sogar so gut und so viel Blumen, dass sie Holland liefern mit Blumen. Und eigentlich ist ja Holland bekannt für seine Blümchen. Gott hat sein Wort verheißen. Er hat es erfüllt. Der ganze Erdkreis wird mit Früchten aus Israel gefüllt. Und blühen. Hey, Gott macht, was er will. Egal, was die Logik sagt. In unserem Leben und in dem, was er hier in seinem Wort sagt. Ich werde es mir jetzt mit Prophezeiungen über Israel offen. Aber ich will nur, dass wir wissen, wir werden uns jetzt viele Prophetien noch zum Teil angucken. So ein, ja, was ist wichtig einfach zu verstehen und zu wissen, ganz fest, so ein ganz tief im Herzen, so, hey, all das, was dort steht, selbst noch wenn es so unlogisch scheint, so, es wird passieren. Einfach nur, weil Gott gesagt hat, dass es passiert. So, machen wir Offenbarung an, wir lesen die ersten drei Verse. Keine Angst, ich habe nicht mehr so viel zu sagen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knecht zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinen Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und der sie hört und der sie bewahrt, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Hey, du liest die Offenbarung, du fängst damit an zu lesen, so, und es wird dir verheißen, so, du wirst gesegnet sein, wenn du liest. Hey, wir sind schon gesegnet, wenn wir Gottes Wort lesen. So, wenn du Gottes Wort vernachlässigst und keine Zeit darin verbringst, dann schmeißt du super viel Segen und Glückseligkeit weg. Deine Seele hat Glück, fühlt sich glücklich, fühlt sich frei, fühlt sich voll, wenn du in Gottes Wort Zeit verbringst. Aber bei der Offenbarung ist es ein Versprechen von Gott, dass wenn du es liest, du glückselig bist, Frieden hast in der Seele und gesegnet bist. Es ist ein Versprechen von Gott. Also wenn du Offenbarung liest und dich nicht gesegnet fühlst, so dann ist Gott ein Lügner. Aber nicht nur zu lesen, sondern auch der sie hört. Hey, und dann, ich glaube nicht, so, dass damit gemeint ist, so jemand, der vorliest und du hörst die Worte über das, was du gerade gelesen hast, sondern dass du liest und vom Geist hörst, was er zu sagen hat, warum das da steht und was da steht. Und nicht nur das, sondern glückselig ist auch der, der das Wort dann auch bewahrt, was Gott zu ihm gezeigt hat und geredet hat. Hey, der es behält, weil die Zeit ist nahe. Hey, Jesus hat gesagt, so ist, ihr seid glückselig, wenn ihr wartet auf mein Wiederkommen, wenn ihr vorbereitet seid. Hey, und wir Christen, wir brauchen das. Und ich finde es schade, dass so viele Christen Angst haben und Vorurteile dagegen, so auf Jesus dann wiederkommen, weil sie denken, ja, dann sind wir gleich eine Sekte, abgeschrieben so unter Christen und unter der Welt. So, und wenn man laut sagt, so, ja, Jesus kommt bald. So, und heutzutage habe ich das schon unter christlichen Gemeinden gesagt, so, und ich wurde danach so behandelt wie ein Irrlehrer. So. Ja, Jesus steht kurz vor und der klopft an. Ja, und du siehst die Wehen. Er hat beschrieben, so die Zeit von jetzt an, bis ich zu meinem nächsten Wiederkommen, so, das sind Wehen. Die Erde, die Welt, die Menschheit liegt in Wehen. Und Wehen kommen immer schneller und immer heftiger. Und dann kommt die Geburt. Und wir können zugucken und wir können sehen, so, dass es echt nah ist, so, dass Jesus kommt. Und dann wird alles neu. Es gibt dir das Herz einfach durchzuhalten, es gibt dir das Herz, dich zu freuen, dich zu stärken, sondern es gibt dir das Herz, nach oben zu gucken, nicht nach unten, sondern es gibt dir das Herz für die Menschen, die da draußen sind, noch nicht errettet sind, so das Herz, doch mal dein Fleisch und deine Faulheit oder deinen Stolz zu überwinden und zu sagen, ey, ich muss jetzt das sagen, das weiß ich, das rede ich jetzt auch, weil die Zeit ist nahe, Jesus kommt und der kommt in die Hölle. So. Ich will Zeugnis sein für Jesus in dieser letzten Zeit hier und nicht reich werden oder schön sein an Menschen, so in den Augen von anderen. Es geht hier einzig und allein darum, dass die Leute zu Jesus kommen, dass ich den Willen vom Vater tue. So. Hey, die Zeit ist nahe. Und damals wurde es vor 2000 Jahren aufgeschrieben, oh man, das ist super nah jetzt. So. Hey, Gott hat uns den Weg bereitet. Ja, und ich hoffe, dass wenn wir jetzt in den nächsten Wochen da durchgehen, dass Gott uns einfach noch tiefer einen Einblick gibt in die Herrlichkeit von Jesus. So, und dass wir genau diesen Segen empfangen. Ich bin mir sicher, ich bräuchte nicht zu predigen, ich brauche es eigentlich nur zu lesen, ihr seid schon gesegnet. Von daher das einfachste Buch der Bibel zu lernen. So, weißt du, aber ich hoffe echt, dass ihr erwartet, so, dass Jesus kommt. Bei mir ist es schon so, ich freue mich einfach drauf. Und zum Schluss, und das geht rucki zucki, will ich nur noch ein paar Prophetien vorlesen. Und zusammengepackt hier hinten in meiner Bibel steht so eine ganze Liste. Das sind Prophetien über die wichtigsten, also nicht alle, aber die wichtigsten Weissagen über Jesus, den Messias und die Erfüllung, so, dass er der Messias ist. Und guck mal, so, das sind alles Bibelverse. So, und das sind bei Weitem nicht alle. So, aber es sind die wichtigsten. Und ich habe ein paar angekreuzt und ich werde nur kurz durchlesen, okay? Weil Jesus soll sich offenbaren. Und Gott ist ziemlich genau. Hey, und das ist schon krass, so, hey, die ganze Welt hält dieses Buch in den Händen, hat es im Schrank. So, und ist immer noch Nummer 1. Trotz Harry Potter. So ein weltweit das meistverkaufteste Buch. Ungeschlagen. So ein, hey, und hey, die Welt hält in ihren Händen, dass Jesus der Messias ist. Hey, Gott hat tausende, hunderte Jahre davor prophezeit. Und er hat so spezifisch Jesus Christus prophezeit, seine Menschwerdung hier und bis zur Auferstehung, so, dass man überhaupt nicht leugnen kann, dass er Gottes Sohn ist. So, dass er der Messias ist. Weil viele Prophetien über Jesus, die konnte Jesus nicht beeinflussen. Das ist ihm trotzdem exakt passiert. Christus als Sohn Gottes. Jesaja 9, Vers 5. Christus wird beschrieben als der Same Abrahams im 1. Mose. Christus wird beschrieben als Nachkomme vom Same Davids, vom König, in 1. Chronik 17, 11 bis 14. So ein Christus wird als Lamm Gottes, das stellvertretend die Schuld sündiger Menschen sühnt, beschrieben, so in Jesaja 53, 4 bis 6. Christus wird als der wahre gute Hirte für die Schafe Gottes genannt, in Hesekiel 34, 11 bis 13. So ein Messias wird von einer Jungfrau geboren werden, in Jesaja 7, 14. Das ist alles hunderte oder tausend Jahre vorher. Ne? Der Messias wird in Bethlehem geboren werden, so ein, ich denke mal, das ist Michael oder Michael, Miliachi, M.I., naja, was auch immer, 5 Vers 1. Der Messias wird zu einem festgesetzten Zeitpunkt kommen und der Messias wird umkommen und sein Reich zunächst nicht antreten. Daniel 9, 25 bis 26. Der Messias wird einen Boten haben, Elia, der seinen Weg vorbereiten soll. Johannes der Täufer, Malachi 3, 1. Der Messias wird in Gleichnissen reden, Psalm 78, 2. Der Messias wird Blinde, Taube und Lahme heilen, Jesaja 35, 4 bis 6. Der Messias wird kein öffentliches Aufsehen anstreben, Jesaja 42, 1 bis 2. Der Messias wird demütig auf einem Esel füllen, also auf dem Fohlen von einem Esel, nach Jerusalem einziehen, Zacharja 9, 9. Der Messias muss von den Führern des Volkes verworfen werden, Psalm 118. Der Messias muss von einem seiner Vertrauten verraten werden, Judas, Psalm 41. Der Messias wird in der Stunde seines Todes von seinen Anhängern verlassen werden, auch krass, oder? So in Zacharja 13, 7. Das Volk wird den Messias ohne Grund hassen und verachten, Psalm 69. Falsche Zeugen werden den Messias anklagen, Psalm 35. Der Messias wird gegenüber seinen Anklägern den Mund nicht auftun, Jesaja 53. Der Messias wird geschlagen, verspottet und angespuckt werden, Jesaja 50. Der Messias wird unter die Gesetzlosen gerechnet werden, Jesaja 53. Die Hände und Füße des Messias werden durchbohrt, Psalm 122, das war König Davids Zeit. Die Peiniger des Messias werden ihm Essig und Galle geben, Psalm 69. Man wird über das Gewand des Messias loswerfen, Psalm 22. Der Messias wird für die beten, die ihm Böses angetan haben, Jesaja 53. Der Messias wird in der Stunde des Gerichts von seinem Gott verlassen sein, Psalm 22. Der Messias wird seinen Geist in die Hand Gottes befehlen, Psalm 31. Der Messias wird durch die Schuld seines Volkes durchstochen werden, ne, an der Seite dieser Stich, Zacharja 12, 10. Beim Tod des Messias wird ihm kein Knochen zerbrochen werden, Psalm 34. Der Messias wird im Grab eines Reichen begraben werden, Jesaja 53, der Messias wird aus den Toten auferstehen, Psalm 16, und der Messias wird in den Himmel aufsteigen und zu Rechten Gottes erhöht sein, Psalm 68. Das ist der Hammer. Gott hat uns genau gesagt, das Evangelium gesagt, so genau gesagt, so wie die Menschen tausend Jahre vorher schon gesagt, so wie Jesus hier sich bewegen wird. Jesus hat alles vollbracht. Und als er am Kreuz hing und gesagt hat, oh, es ist vollbracht, da hat er nicht nur gemeint, so, er ist für unsere Sünden gestorben, ne? So, er hat diese Schmerzen erlitten, sondern Gottes Wort ist vollbracht. Es ist alles bis zum kleinsten, bis zum richtigen Zeitpunkt so eingehalten. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann wird er dir Offenbarungen geben über dein Leben. Jeden Tag. Er wird dir sagen, was heute dran ist, was heute wichtig ist für dich. Wenn du Zeit nimmst mit Gott, dann wird er dich vorbereiten für jede Situation, die auf dich noch zukommt. Für jedes Gespräch, das du hast, wo du Hilfe brauchst. Hey, verbring Zeit mit Gott und lass dich vorbereiten, weil er gibt uns jeden Tag die Zukunft. Wir wissen nicht, was wir brauchen, aber er hat es und er weiß es und er will es geben. Also müssen wir es nehmen. Also lass uns beten. Ja, ich bitte dich für die nächsten Wochen, dass wenn es dann auch praktisch wird und ja, oder manchmal bildlich, dass du es einfach benutzt so zu deiner Herrlichkeit. Wir wollen tiefer sehen in dich und wir wollen mit Spannung sehen, so ja, dass du kommst, so dass du immer noch lebendig bist, dass du immer noch hier arbeitest in der Welt. So, dass auch wenn die Menschen immer böse werden und immer grausamer und wir nur so sehen müssen, wie Babys sterben durch in Japan gerade oder wie Menschen verhungern oder wie Menschen verkauft werden, auch immer noch oder sonst was, so dass wir trotzdem sehen, so dass du immer noch an der Menschheit festhältst und dein Plan einfach erfüllt werden muss, weil du es gesagt hast. Ich danke dir, dass du den Menschen liebst und dass die Zeit nahe ist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns die Augen aufmachst, so dass wir, wenn wir lesen, das auch verstehen. Und dass, wenn wir es verstehen, dass wir das auch nicht mehr vergessen, sondern dass unser Leben einfach so beeinflusst, dass es verändert wird. Und ich danke dir auch für die Zeit jetzt danach. Amen.
Amen.